liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Webradio Flora bei der Sendung Hottes Kummerkasten Spezial am dritten Sonntag im Monat und immer live und in Farbe, würde ich immer mal wieder sagen, aber nichtsdestotrotz, um nicht viel Zeit zu verlieren, hier an der Strippe ist immer noch Gott sei Dank die Manu und die Silvia Wagner und dementsprechend übergebe ich der Manu und weiter bitte.
Ja, also wir kommen jetzt zu der Frage, die ich vorhin schon angekündigt habe. Und zwar geht es darum, was hast du gefunden, Silvia? Und ich muss auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das ist keine einfache Kost, sicherlich nicht. Aber ich würde euch bitten, euch das anzuhören, weil es einfach auch zu dem Prozess der Aufdeckung und der Anerkennung gehört, dass so viele Menschen wie möglich wissen, was damals geschehen ist. Also Silvia, was hast du gefunden?
Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich dann angefangen habe, so ungefähr 2013 oder 2014 zu recherchieren. Da habe ich zunächst medizinische Fachzeitschriften aus der damaligen Zeit untersucht und habe die durchgeblättert. Und ich habe direkt in den Fachzeitschriften, die heißen dann zum Beispiel Deutsche Medizinische Wochenschrift oder so, Publikationen über solche Versuche gefunden und dann stand in diesen Publikationen zum Beispiel drin, ja, wir haben dieses Präparat an Kindern aus dem und dem Heim getestet. Also es wurde direkt in den Publikationen angegeben, dass das Präparat an Heimkindern getestet wurde. Also ganz offen, man hat das nicht irgendwie da versucht zu verschleiern, sondern das war anscheinend normal oder man hat gedacht, das ist ja normal, dass wir das eben auch an Heimkindern testen können. So, und das war so die eine Quelle, diese Fachzeitschriften. Und eine andere Quelle oder andere Quellen waren zum Beispiel vor allem aus einer Einrichtung in den Rothenburger Werken. Das ist eine diakonische Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Da konnte ich im Archiv recherchieren und habe mir da viele Akten angeguckt. Und da habe ich zum Teil direkt in den Akten von den Betroffenen Hinweise gefunden, dass an den Kindern damals Präparate getestet wurden. Da gab es dann so Kürzel, ich sag mal so wie SH714B62. Das sind so typische Kürzel für Präparate, die noch nicht auf dem Markt waren. Also ganz eindeutig Versuchspräparate. Und dann konnte ich noch in einige Pharmaunternehmen ins Archiv und habe auch dort Hinweise gefunden auf Medikamentenversuche an Heimkindern. Und so mit diesen Quellen konnte ich ungefähr bis heute so schätzungsweise 90, 100 Studien finden, die an Heimkindern gemacht worden sind. Ein Großteil der Studien betrifft Impfstoffstudien. Da hat man also in Säuglingsheimen Präparate, also Impfstoffe getestet. Und in den 1950er und Anfang der 60er Jahre betraf das vor allen Dingen Präparate oder Impfstoffe gegen Kinderlähmung. Da hatte man noch keinen Impfstoff bis dahin und der wurde dann entwickelt, auch in Deutschland von den Behringwerken. Und die Präparate sind dann ja an Säuglingen getestet worden und da boten sich für die Wissenschaftler die Säuglingsheime an. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil man hatte natürlich da viele Säuglinge zusammen und die Ärzte waren vor Ort, die das prüfen konnten. Und dann gab es noch einen anderen wichtigen Grund, warum man das an Säuglingen im Säuglingsheim getestet hat, und zwar, weil die ja nicht gestillt wurden. Und das war wichtig für die Impfstoffforschung, weil dadurch, dass die Säuglinge nicht geimpft wurden, haben sie von den Müttern keine Antikörper gegen Polio, also gegen die Kinderlähmung, mitbekommen durch die Muttermilch. Das heißt, sie hatten dann keine Antikörper und deswegen konnte man diesen Impfstoff besser an solchen Kindern testen. Und ein anderer Grund, warum man das ja an Heimkindern gut testen konnte, war wahrscheinlich auch, weil man ja da eigentlich hätte es eine Einwilligung von Eltern geben müssen zu versuchen, aber da waren ja keine Eltern vor Ort und wahrscheinlich konnte man da eben ganz gut solche Einwilligungen umgehen.
Also darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Also du kennst mich ja, wir kennen uns ja und ich werde ja immer schnell so ein bisschen, wenn ich sowas höre, das ist vielleicht auch meine Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen. Ich bin ja selber Mutter und eben auch Großmutter und wenn ich sowas höre, ja, also wie du das beschreibst, dann merke ich, wie sich mein Herzschlag beschleunigt und ich so eine, also auch so eine Wut bekomme, weil ich plötzlich, schießt mir so dieser Gedanke durch den Kopf, also in unserer heutigen Gesellschaft, da gehen ja Tierschutzorganisationen auf die Straße, weil sie gegen Versuche mit Mäusen und Ratten und im kosmetischen Bereich sind und auch im medizinischen Bereich. Und heute kriegen also Probanden für Arzneimittelstudien eine Menge Geld, ja. Aber wenn ich das so höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, waren ja diese Kinder, Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Erwachsene weniger wert als jegliche Laborratte.
Richtig. Es gab auch zum Beispiel sogar, gut, das war jetzt ein Beispiel aus einem von dem Jahrhundert davor, glaube ich, da hatte einer solche Versuche an Heimkindern damit gerechtfertigt, dass die eben billiger waren als Versuchstiere. Das hat man
tatsächlich so. Mir wird übel. Mir wird übel, wenn ich solche Aussagen höre. Und ich muss da nochmal dazwischen grätschen. Du hast vorhin gesagt, also du hast Publikationen gefunden. Das schlägt natürlich wieder für mich die Brücke zur nächsten Aussage. Ärzte haben damit ihre Publikationen gemacht, ihre Bücher geschrieben über diese Studien und haben damit Unmengen Geld verdient, ja. Also auch nicht nur während dieser Versuchsreihen, sondern eben auch später noch durch die Publikationen.
Ja, genau. Sie haben zum Teil wohl auch, also Geld bekommen direkt für die Versuche. Also für einen Versuch konnte ich das direkt wirklich sicher nachweisen. Für die anderen Versuche ist es, sag ich mal, naheliegend, dass sie erstmal direkt dafür Geld bekommen haben. Für die Publikationen selber von den Zeitungen davon werden sie jetzt vielleicht kein Geld bekommen haben, aber für die Publikation haben sie dann von den Pharmaunternehmen Geld bekommen, weil es ja eine gute Werbung ja auch ist, weil wenn die Ärzte und das in einer wissenschaftlichen Zeitung veröffentlicht wird, dass das Präparat gut ist und wirkt, dann ist das ja die beste Werbung für die Unternehmen, für das Präparat.
Und wir müssen auch noch mal erwähnen, weil mir das also sehr wichtig erscheint, Silvia, zur damaligen Zeit und selbst heute, gibt es in der Jugend- und Kinderpsychiatrie keine speziellen Präparate für Kinder und Jugendliche.
Das heißt, Problem, ja.
Eben, damals wurden Erwachsenenmedikamente an Kleinstkindern, an Säuglingen, an Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen getestet. So, aber ich hatte dich jetzt unterbrochen, ich wollte das nur einwerfen. Du warst also jetzt gerade dabei bei deinen Ausführungen, dass also Polio an Säuglingen getestet wurden. Und welche anderen Präparate konntest du noch feststellen, die an Studien getestet wurden?
Ja, vor allem sind auch Psychopharmaka getestet worden und da zum großen Teil Neuroleptika. Das sind Präparate gegen psychotische Erkrankungen, also zum Beispiel, wenn man Wahnvorstellungen hat, Halluzinationen, werden solche Präparate eingesetzt. Und diese Präparate haben aber auch einen weiteren Effekt, nämlich dass sie sedieren, das heißt, dass sie beruhigend wirken. Und diese Wirkung hat man ausgenutzt, diese Wirkung hat man an den Kindern getestet, diese beruhigende Wirkung. Weil die Kinder haben ja an sich eigentlich keine Psychose, also keine Wahnvorstellung, das gibt es bei Kindern sehr selten, aber man war interessiert an dieser beruhigenden Wirkung. Und das hat man an Heimkindern auch getestet. Und diese Präparate, die Neuroleptika, die kamen Mitte der 50er Jahre ungefähr auf den Markt. Das war eine ganz neue Stoffklasse und man war da sehr interessiert und man hat da sehr viel geforscht. Ne, erst kam 1953 das erste dieser Präparate auf den Markt und dann hat man ganz viele weitere Präparate aus dieser Gruppe entwickelt. Und die hat man alle getestet.
Also es ist wirklich, wenn man das so hört, es ist wirklich unfassbar. Weil natürlich, und mir kommt schon wieder das nächste Mal die Galle hoch, du beschreibst ja die sedierende Wirkung, die das ja durchaus hatte. Das heißt, wir haben es ja eigentlich mit einem Doppeleffekt zu tun. Ne? Einmal konnte die Studie gemacht werden und zum Zweiten hatte man ja auch wirklich sehr ruhige, teilweise wirklich schläfrige, schon am Rande der Bewusstlosigkeit, stumpfsinnige, inaktive Kinder, die letztendlich ja auch noch Personal gespart haben. Ja,
genau, so ist es. Also man muss auch dazu sagen, da muss man auch differenzieren. Jetzt bei den Impfstoffen zum Beispiel ist es so, gut, die Kinder, die jetzt, an denen diese Versuche gemacht wurden, die hatten jetzt so direkt selber keinen Nutzen davon, aber eben eventuell andere spätere Säuglinge konnte man dann damit impfen. Okay, aber bei den Neuroleptika, da hatten weder diese Kinder, an denen das getestet wurde, einen eigenen Nutzen, aber auch die folgenden Kinder, weil das ist ja kein typisches Medikament für Kinder, also es gab einfach keinen Nutzen für die Kinder für diese Präparate. Und trotzdem hat man es an ihnen getestet. Und die Kinder waren ja nicht krank, aber man hat diese beruhigende Wirkung getestet. Und ich konnte in meiner Dissertation, also in meiner Doktorarbeit, so herausarbeiten, dass der Hintergrund der war, dass man durch diese Prüfungen eine wissenschaftliche Rechtfertigung dann hatte, diese Präparate dann bei Kindern einzusetzen. Man hat das so begründet, in diesen Publikationen hieß es dann, wir haben das Präparat getestet an den Kindern und das hat bei denen die pädagogische Angriffsfläche verbreitert. Oder das heißt, die Kinder wurden...
Entschuldigung.
Ja, genau, die Kinder werden dann zugänglich für pädagogische Maßnahmen oder für Psychotherapie. Und dann hatte man im Prinzip dadurch eine Rechtfertigung, diese Kinder oder diese Präparate an den Kindern anzuwenden.
Aber ja, klar, das war auch ein geschickter Schachzug. Richtig. Ich sag mal so, indem man das also so deklariert hat, richtig, und dann zu der damaligen Gesetzeslage damit eben auch die, ich sag mal, in Anführungsstrichen juristische Rechtfertigung hatte, ja, also man hat es sich ja so hingedreht, wie man wollte. Erst hat man, ich sage jetzt mal moralisch, eine riesige Gruppe von Kindern, und wenn man sich das mal überlegt, wie viel Millionen Halbwaisen und Waisenkinder wir nach Beendigung des Krieges hatten, und dann eben auch die gesellschaftliche Einstufung von Kindern als unwert, weil eben die Mutter sonst irgendwie nicht in das gesellschaftliche Bild passte, die man dann also von zu Hause weggenommen hat und so weiter und so weiter. Dann hat man Versuche an ihnen gemacht, dann hat man gedacht, oh Mensch, bevor uns da mal irgendjemand an den Karren kommt, ja, legitimieren wir das Ganze jetzt, also wir machen es jetzt mal, wir erlauben es jetzt mal sozusagen, wir begründen das jetzt und rechtfertigen das mal. Aber das ist natürlich etwas, also was bei dieser ganzen Verlogenheit der Politik und der Gesellschaft auch damit, und ich kann die Gesellschaft da nicht ausnehmen, schon also wirklich keine Rolle mehr spielt, weil einfach die Auswirkungen, die diese Versuche für die Kinder hatten, das nicht wettmachen. Und du hattest eben noch etwas gesagt, also bei den Säuglingen war es ja so, dass man also wirklich, dass es für die Studie auch wichtig war, nicht gestillte Kinder eben in dieser Impfstudie zu haben, weil sie durch das Fehlen der Muttermilch eben keine Antikörper in sich hatten, gegen bestimmte Erkrankungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Frage, die sich auftut bei mir, aus der eigenen Betroffenheit heraus, wie viel Immunsystem hat man dann entweder zerstört oder aber auch, ich sage mal, jetzt dermaßen überreizt, indem man solche Präparate zugeführt hat, ja? der Körper eines Menschen, und es ist egal, wie alt er ist, wehrt sich ja erstmal. Zumal ja überhaupt keine Mechanismen vorhanden sind. Bei den Kindern gab es diese Diagnosen von Wahrnehmungsstörungen, von Wahnvorstellungen und was weiß ich was. Die gab es nicht und man hat ihnen trotzdem Präparate einverleibt, die das eben unterdrücken sollten. Wie reagiert ein Körper auf sowas, auf so ein Geschehen? Wie reagiert ein Gehirn?
Ja, also wie gesagt, bei den Neuroleptika ging es letztendlich darum, bei den Prüfungen, man hatte dann eine Rechtfertigung, um diese Präparate einzusetzen. Dadurch konnte man dann die Kinder in einem großen Maße ruhig stellen. Und das war einfach für die Einrichtung von Vorteil, weil man konnte die Einrichtung dann mit weniger Personal fahren oder mit geringer Qualifikation des Personals besser am Laufen halten. Und das hatte einfach wirtschaftliche Vorteile für die Einrichtung. Für das Kind natürlich hatte das ziemlich verheerende Folgen. Einmal direkte Folgen durch den Einsatz des Präparates, weil die wurden ja normaler Dosierung, aber die wurden ja zum Teil auch deutlich erhöht eingesetzt. Da hat es einmal akute Folgen, dass die Kinder zum Beispiel Krämpfe bekommen oder Bewegungsstörungen. Krämpfe, Bewegungsstörungen.
Auch Herzrhythmusstörungen, Kreislaufprobleme.
Ja, genau, Kreislaufprobleme, sowas, Bewegungsstörungen, Sitzunruhe.
Das Bettnässen, plötzlich eintretende Bettnässen gehört auch dazu, zu diesen Nebenwirkungen, ja. Ist ja auch zum Beispiel in Beipackzetteln von heute noch existierenden Medikamenten auch aufgeführt als Nebenwirkung. Aber da sind wir auch bei einem Punkt. Wir hatten vorhin eine E-Mail besprochen, die ein Betroffener mir gesendet hat. Diese E-Mail enthält zum Beispiel auch Fotos. Fotos von einem kleinen Jungen mit aufgeweckten, wirklich schönen Gesichtszügen und wachen Augen und da gegenübergestellt das Foto, als er bereits in dieser Studie war.
Ja.
Mit toten Augen, mit stumpfen Gesichtszügen.
Genau.
Das also wirklich schon, ich sag mal, mehr eine kreisenhafte Ausstrahlung hatte als die eines Kindes, ja.
Genau.
Und auch gerade.
Genau, dieses Kreisenhafte, das wurde auch mal beschrieben, weil es gab in der Zeit auch Ärzte, die wollten selber mal wissen, was macht das Präparat, wie wirkt das, wie erlebt man diese Wirkung. Die haben das selber geschluckt und die haben das auch publiziert. Und genau das, was du jetzt sagst, haben die auch beschrieben. Da war ein Ehepaar, die hatten das an sich selber ausprobiert und haben dann, die Frau hat dann gesagt, der Mann, der kam mir greisenhaft vor und man war antriebslos, es war ihm alles egal und genau sowas wird da beschrieben.
Mhm. Und dann, bleiben wir nochmal kurz bei diesem Fall. Dieser betroffene Mann hat also im Kindesalter, wurde er zum Beispiel damaligen Versuchspräparat Haldol unterzogen und Haldol wird dosiert anhand des Körpergewichtes. Ja. Also so und so viel pro Kilo Körpergewicht Haldol. Mhm. Die Dosis bei ihm wurde um das 42-fache, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um das 42-fache bei einem 8-jährigen Kind überschritten.
Das ist unglaublich.
Er hat eine Epilepsie entwickelt.
Ja.
Ja.
Genau, das kann passieren dann, genau.
Er hat eine Epilepsie entwickelt, wurde zum Bettnässer, das hatte natürlich auch wieder Folgen.
Genau.
Ne? Also das kennen wir ja auch mit dem Gesicht in die nasse Bettwäsche gedrückt zu werden, das selber auswaschen zu müssen, lächerlich gemacht zu werden, geschlagen zu werden. Also es war ja ein Kreislauf, es war ja eine Maschinerie, die in Gang gesetzt wurde. Und heute, viele, viele Jahre danach, ist sein Körper voll mit Arthrose, von oben bis unten. ständig reißen, also irgendwelche Bänder, Sehnen und so weiter. Mhm. Und das ist doch, ich meine, das ist nur ein Einzelfall. Unter vielen Tausenden.
Ja, genau. Es ist einfach ein absolutes Verbrechen, sowas mit Kindern zu machen. Man kann wirklich auch von medizinischer Gewalt sprechen. Und zwar ganz klare Gewalt, weil zum Beispiel diese Neuroleptika, wenn man die so hoch dosiert, das führt wirklich zu richtig schmerzhaften Krämpfen.
Auch. Ich weiß.
Und es gibt da einen Bericht über die Prüfung eines solchen Neuroleptikums in Essener Franz-Sales-Haus. Da hat der Heimarzt auch ein Präparat getestet, ein Neuroleptikum, und auch in viel zu hoher Dosierung. Und er hat genau beschrieben, wie die Kinder reagiert haben. Und da beschreibt er auch Schreikrämpfe, Blickkrämpfe, dass sich der ganze, ja, und dass die Kinder auch zum Teil zusammengebrochen sind. Wenn man das liest, es ist schon, ja, erschütternd. Also das kann man nicht einfach so lesen, also das, ohne davon berührt zu werden.
Ich möchte das auch nochmal, ich möchte auch wirklich, und das ist mir wirklich wichtig, ich möchte auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer berühren. Bitte, vergessen Sie bei all diesen Ausführungen, bei allem, was hier gesprochen wird, nicht, dass es sich um Kinder handelt. Kinder jeglichen Alters, Säuglinge, Kleinstkinder, Kinder, Jugendliche, die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, die sich damals absolut nicht wehren konnten und die keine Lobby hatten und für die niemand eingetreten ist.
Ja, sie hatten
waren Abfallprodukte der Gesellschaft. So wurden sie gesehen und so wurden sie behandelt. Und ich glaube, Silvia, bevor wir zu den chirurgisch-medizinischen Eingriffen kommen, sollten wir jetzt noch mal eine Musik machen, damit ich auch noch mal Luft holen kann.
Gerne, aber dann müssen wir auch noch mal kurz über die Langzeitwirkungen der Präparate.
Unbedingt, Silvia, unbedingt.
Ja. Unbedingt, und ich mische mich hier mal ein. Ihr seid hier noch, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Webradio Flora. Und es ist wirklich hochinteressant und da vergeht die Zeit ja sehr schnell, wenn man den Ladies hier zuhört. Allerdings um ein wirklich sehr grausames Thema in dieser Geschichte von unserem Lande. Und ich möchte da einfach nochmal vorweg bei der Musik nochmal vielleicht auch nochmal zur Anregung geben. Leider ist bei diesem Fonds, um den es ja hier auch sehr hauptsächlich geht, genau diese Menschen oder Individuen, würde ich es mal lieber nennen, die da ihre Profite gemacht haben, nicht dabei. Also das sagt schon alles. Und dementsprechend, jetzt machen wir erstmal einen Song und bis gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Hottes Kummerkasten. Jawohl, und hier immer noch bei Webradio Flora aus Hannover, hier bei der Sendung Hottes Kummerkasten, spezial mit der lieben Manu am Telefon und selbstverständlich unsere Telefongästin, die Frau Silvia Wagner. Ich übergebe der Manu und da, ja, hören wir gerne weiter zu. Manu?
Ja, Silvia, wir haben uns ja jetzt emotional, also vor allem ich, du ja weniger. Du bist schon zu lange in diesem Sumpf und hast schon etliches abarbeiten können. Mhm. Gott sei Dank. Und ich habe dir auch gerade in der Pause gesagt, ich bewundere dich dafür. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das alles so durchgestanden hätte. Aber ich habe mich zumindest mal ein bisschen beruhigen können. Und jetzt wollen wir wieder weiter über das Thema sprechen. Und da geht es eben um die Langzeitwirkung, ja?
Ja, genau. Gerade bei den Neuroleptika, die ja dann langfristig über Wochen, Monate und auch oft über Jahre den Kindern verabreicht wurden, haben sich dann auch Langzeitnebenwirkungen entwickelt. Wenn man das ja über so eine lange Zeit einnimmt, können so Parkinson-ähnliche Symptome entstehen, also so Bewegungsstörungen, wie sie eben typisch sind für Parkinson-kranke Menschen. Dann ist wichtig, dass bei Heranwachsenden entwickelt sich ja das Gehirn. Aber diese Neuroleptika, die greifen in den Hirnstoffwechsel ein und dadurch wird die Hirnentwicklung beeinträchtigt. Das Hirn kann sich also nicht so entwickeln, wie sich das normalerweise entwickelt. Das heißt, man hat eine lebenslange Beeinträchtigung in diesem kognitiven, also in im kognitiven Bereich, also in der Hirnfunktion, sage ich es mal. Und es kommt auch zu einer Hirnvolumenminderung, also dass das Hirn, sage ich mal, so vereinfacht, es schrumpft.
Ja, da sage ich doch an dieser Stelle für alle, zu allen Verantwortlichen, vielen Dank für den Tod auf Raten.
Ja, es ist tatsächlich so. Es ist ein Tod auf Raten. Heimkinder sterben ja auch, weiß nicht, 10, 20 Jahre früher als Nicht-Betroffene. Und das hat unter anderem oder zum Teil auch mit solchen Medikamenten zu tun. Was noch eine wichtige Langzeit-Nebenwirkung ist, ist das sogenannte metabolische Syndrom. Das heißt, es greift in den ganzen Stoffwechsel ein. Es kann dadurch zu Schlaganfällen kommen, Herzinfarkten, oder es kann sich ein Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, entwickeln. Hinzu kommt, dass die Kinder aber auch durch die Prüfung und die Verabreichung der Medikamente eventuell auch traumatisiert wurden, weil sie haben ja gemerkt, wir können einfach für sowas benutzt werden. Wenn man das liest, wie zum Beispiel da von dem Franz-Sales-Haus, dass die Kinder da reagiert haben mit Schreikrämpfen, mit der ganze Körper hat sich verkrampft und die sind zusammengebrochen. Das sind ja auch, ja, denke ich, traumatische Erlebnisse und sowas setzt sich ja auch fest. Also ich denke, da kann sich ja auch so eine posttraumatische Belastungsstörung oder so.
Ja, hundertprozentig sogar.
Ja. Genau, und das sind alles Folgen. Man schleppt das sein Leben lang mit und ist das Leben lang beeinträchtigt. Ne, das ist einfach wichtig zu wissen.
Ja, und für die Damen und Herren, die vielleicht jetzt zuhören, die mit zu den Verantwortlichen gehören, nicht a persona, also nicht selbst, sondern eben die Institutionen vertreten, die dort verantwortlich zeigten in dieser Zeit, muss ich doch mal fragen, und Sie glauben tatsächlich, dass es mit einem Heimkinderfonds und einer Stiftung Anerkennung und Hilfe getan ist, ja? Und Sie glauben tatsächlich, dass Sie sich so aus der Verantwortung stehlen können, dass die biologische Uhr eben auch den Letzten wegrafft und dann Ruhe ist, ja? Ist das tatsächlich so? Ist das die Erwartungshaltung? Da muss ich Sie enttäuschen.
Ja. Genau, und man muss ja dazu sagen, für diese Verabreichung von Medikamenten oder die Medikamentenversuche, die sind ja da in diesen Leistungen, die die Heimkinder beantragen können, überhaupt noch gar nicht berücksichtigt. Also, ne?
Richtig.
Man, kommen wir vielleicht später noch zu, aber ne, das ist ja ein Thema, was überhaupt noch gar nicht berücksichtigt wurde.
Das ist richtig, weil es ist ja auch ein Thema, dass man wirklich gerne unter den Tisch fallen lassen möchte. Und man beruft sich ja dann, immer dann, wenn man diesen Themen also wirklich zu nahe kommt, ja unter Umständen, beziehungsweise nicht unter Umständen, als letztes Mittel setzt man ja dann ein, die Verjährung. Ja? Alles in unserem Land an Straftaten verjährt ja außer Mord.
Ja.
Das ist ja so.
Manu, vielleicht darf man noch mal ganz kurz noch mal bei den Fonds und noch mal dazwischen werfen, dass ja leider trotz allem, dass da viele nicht dabei sind, ist ja auch schlimm, aber auch, dass die Zeit wegrennt, weil sie den ja auch schließen wollen, ne?
Ja, also da kommen wir noch zu heute. Also erstens mal, wie gesagt, das ist ein guter Einwurf und es ist eigentlich auch so, ich kann immer nur wieder an einen, also ich habe wirklich sehr viel Wichtiges aus der Sendung mit der Frau Güde Jensen mitgenommen. Sie ist ja der, also Silvia kennt sie auch, Silvia war ja mit in Berlin, sie gehörte ja mit zu der Expertenkommission. Und Frau Jensen hat hier in der Sendung gesagt, Leid und Unrecht dürfen nicht befristet sein.
Mhm. Ja, dazu gehört eben auch unbefristet. Die Betroffenen leiden ja auch unbefristet, ihr
genau.
Leben lang.
Richtig. Bis heute genau. Noch, ja.
Und nicht nur das, also dass man auch hier für West jetzt mit der Stiftung Anerkennung und Hilfe 1949 bis 1975 gnadenlos befristet hat, das ist auch ein Unding. Was mache ich denn mit den Menschen, die also noch bis weit in die 80er Jahre in den Einrichtungen solche Dinge erfahren haben? Was sage ich denn diesen Menschen?
Also wir waren ja in Berlin, Manu, das weißt du ja jetzt, und wir haben uns da auch damals, also wir nannten uns ja die Wiesengrundkinder und dementsprechend, da war sehr oft genau das, nämlich das Thema, ne? Dass also dementsprechend auch was Medikamenten und so weiter betraf da, ne? Das ist echt übelst, ne? Also das ist bis heute in den Menschen drinne, sie haben es nicht verarbeitet und sie leiden bis heute damit, ne? Und
ja,
diese 9000,
also. Das ist ja eine berechtigte Frage. Ich meine, wie kann man davon ausgehen, dass nach 1975 plötzlich der Schalter umgelegt wurde durch das Inkrafttreten eines neuen Gesetzes? Und jetzt war alles ganz anders. Das ist ein Irrglaube, das ist die Augenwischerei der Politik, die hier wieder mal betrieben wird. Es gibt durchaus Menschen, die also weit in die 80er bis in die 90er Jahre und sogar noch bis jetzt solchen Dingen also wirklich ausgesetzt waren. Und was antworte ich diesen Menschen, die mich anrufen, mich als erste Vorsitzende von Pebbles e.V. und sagen, ja, mir ist das und das passiert, die mir Unterlagen zuschicken, die das sogar beweisen, weil sie ihre Akten gefunden haben in den Archiven, wo also ganz klar hervorgeht, dieser Mensch ist Medikamentenversuchen ausgesetzt worden. Was antworte ich diesen Menschen? Was kann ich diesen Menschen denn überhaupt sagen? Mit all diesem Wissen, das Silvia hat, das ich habe, das du ja nun mittlerweile auch hast, Dotte. Wie kann man denn überhaupt mit solch einem Wissen von Seiten der Politik, von Seiten der Kirche, von Seiten der Gesellschaft überhaupt noch ruhig schlafen? Mhm. Wir reden hier über Menschenleben.
Mhm. Ja, genau so ist es.
Ich hätte so gerne mal eine Antwort auf diese Frage. Ich hätte so gern mal eine Antwort. Wirklich, dass mal jemand vor mir steht und sagt, ganz ehrlich sagt, ach, wissen Sie was, das ist alter Käse, das interessiert mich ein Scheißdreck. Damit kann ich umgehen. Aber ich kann nicht umgehen, wie das, was du vorhin in der Pause oder auch in der Sendung beschrieben hast, Silvia. Da bekommen Menschen Tränen in die Augen, wenn sie das hören, und drehen sich um und machen in ihrem Alltagsgeschehen weiter.
Das ist die Heuchelei, die Icke so will. Ne?
Ich kann es aber nicht verstehen.
Ja, es geht halt um Geld, denke ich, einfach mal ganz platt gesagt. Also es wird dann gesagt, irgendwie, es tut uns schrecklich leid, das ist so bedauerlich und das tut mir so weh, wenn ich das höre. Und dann, Punkt. Dann heißt es, der nächste Satz, ja, aber entschädigen können wir das leider nicht, ne?
Man kann es im Grunde, der Satz ist noch nicht mal, der ist tatsächlich ehrlich.
Aber leicht.
Man
aber
kann es ja auch nicht entschädigen.
Nein.
Das lässt sich nicht entschädigen. Nee, ganz kurz, Silvia. Leid und Unrecht, das geschehen ist und Schädigungen, die ein Mensch erlitten hat, die lassen sich durch keinen Geldbetrag entschädigen. Aber was man machen kann, ist, und ich fange wirklich mal mit dem Kleinsten an, nämlich mit der Anerkennung und der Würdigung dieser Menschen, dass sie nämlich auch durch das Hinhalten ihres Körpers und ihrer Seele den Aufbau dieses Staates gestützt haben. Und das haben sie, wenn man mal ganz weitreichend denkt, dass sie mit dem Hinhalten ihres Körpers und ihrer Seele die Bäuche der Pharmaindustrie dick gemacht haben, dass sie mit dem Hinhalten ihrer Körper und ihrer Seelen Ärztebäuche dick gemacht haben. Das muss man einfach mal so sehen. Das muss man würdigen, das muss man anerkennen. Und dann muss man hingucken und sagen, was können wir, nachdem wir das alles wissen, für diese Menschen denn jetzt noch tun?
Mhm. Ja.
Ich würde jetzt mal den Moment gerade nutzen.
Also, Sie haben Ihre Körper zwangs, also Sie haben es ja nicht von sich aus hingehalten, sondern Sie sind ja benutzt worden, Sie sind einfach
benutzt worden,
ne? Ja, es konnte die Polio-Impfung entwickelt werden mit Hilfe der Heimkinder. Das hat ganz vielen anderen Kindern genutzt, sag ich mal. Es wäre jetzt falsch zu sagen, das müsste mal honoriert werden, weil das haben sie ja nicht freiwillig gemacht. Aber ja, und bei den Neuroleptika-Versuchen, haben ja auch ganz viele dann dran verdient, oder zumindest die Pharmaindustrie. Da müsste natürlich irgendwie, gut, du sagst natürlich, das kann man nicht entschädigen, das ist irgendwo richtig, aber man kann auch nicht sagen, ja gut, wir können es nicht entschädigen, also machen wir nichts. Ist auch keine Lösung, weil die Betroffenen...
Nee, das war damit nicht gemeint.
Nee, das war damit auch nicht gemeint. So verstanden, ich will nur sagen, dass so könnten sich auch Entscheidungsträger nicht darauf zurückziehen, sondern man muss den Betroffenen natürlich schon helfen, weil wir haben ja gesehen, sie leiden ihr Leben lang, sie sind ihr Leben lang beeinträchtigt. Und das kann man eben lindern oder dieses Leid, was sie heute ja auch noch haben, was bis heute anhält, das muss man lindern und diese Menschen unterstützen.
Genau das. Genau das. Also natürlich, dass man es nicht honorieren, das beinhaltet für mich nicht nur Geldbeträge. Honorieren heißt eben auch für mich, auch eine Anerkennung, eine Würdigung ist eine Honorierung. Ja. Auch, dass sich der Staat um diese Menschen, die ja heute noch leben, kümmert und guckt, was brauchen sie jetzt, das ist auch eine Honorierung.
Ja.
Ja, für mich ist das gehört, das ist, muss ein Gesamtpaket werden. Und wir können das nicht einfach vom Tisch wischen lassen. Das geht einfach nicht. Aber ich würde gerne nochmal mit dir den Bogen schlagen zu den medizinchirurgischen Versuchen, die gemacht wurden. Ich meine, wir wissen es ja aus der Nazi-Zeit, dass da reichlich Versuche gemacht wurden.
Manu, können wir vielleicht mal einen ganz kurzen Schluck Musik machen, bevor wir zum nächsten Thema kommen? Das wäre vielleicht gerade mal ganz kurz angebracht.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Webradio Flora, dass auch ihr mal kurz so ein bisschen nachdenken könnt und dementsprechend, ja. Jawohl, und hier bei Hottes Kummerkasten Spezial geht's weiter und sorry, dass ich da im falschen Moment eben gerade die Mucke hochgezogen habe, aber ich war da eben ein bisschen unaufmerksam. Manu, du hast wieder das Wort und ich warte, bis du mir jetzt den Regler erlaubst hochzuschieben beim nächsten Mal. Sorry.
Ja, wir wollten jetzt zum nächsten Part dessen, was du alles festgestellt hast, kommen und ich versuche mal den Bogen zu schlagen. Wir haben ja in der Nachbetrachtung der Nazi-Zeit eben auch viel erschreckende Dinge gehört, was an medizinchirurgischen Versuchen an angeblich psychisch kranken Menschen, an behinderten Menschen, also Kindern, Jugendlichen und so weiter unternommen wurde. Und das, was hier so auf meinem Tisch gelandet ist, hat mir eigentlich gezeigt, dass es mit dem Stichtag des Kriegsendes nicht aufgehört hat. Was kannst du dazu sagen, Silvia?
Ja, man hat also vor der, während der NS-Zeit oder auch schon vorher, man hat Heimkinder schon seit hunderten oder ja hunderten Jahren immer wieder benutzt für Versuche, also auch mit Medikamenten, aber man hat auch andere Forschung an ihnen betrieben, zum Beispiel Hirnforschung. Also auch während der NS-Zeit, aber auch nach der NS-Zeit. Da ist zum Beispiel belegt für die Einrichtung Hefata in Treisa, dass dort der Arzt Willi Enke vorher schon, also während der NS-Zeit, an Kindern geforscht hat. Und auch dann nach 1945 hat er auch weiter Hirnforschung betrieben und hat dort zum Beispiel sogenannte Pneumenzephalographien durchgeführt an Kindern. Das heißt, da wird das ist im Prinzip die, es gab ja noch keine Röntgenuntersuchungen fürs Gehirn, oder gab es schon, aber die waren nicht so gut, qualitativ nicht so gut. Und er hat dann, es gab dann ein anderes Verfahren, nämlich diese Pneumenzephalographie, damit wird hinten in den Wirbelsäulenkanal mit einer Nadel reingestochen. Es wird dort die Hirnflüssigkeit, also dieser Liquor, abgesaugt und dann Luft da reingepumpt. Und das, diese Luft verbreitet sich dann auch in den Hirnventrikeln und da kann man dann auf einer Röntgenaufnahme diese Hirnventrikel besser darstellen. Also solche Forschung hat man betrieben. Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, dieser Eingriff. Zum Teil haben die Kinder tagelang wahnsinnige Kopfschmerzen danach gehabt haben sich erbrochen, denen war übel, also und es ist auch nicht ungefährlich. Solche Forschung hat man betrieben und es gibt auch einige Fälle, wo man weiß, dass Kinder psychochirurgisch behandelt wurden, das heißt, wenn die zum Beispiel sehr unruhig waren und die Neuroleptika, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht ausgereicht haben, um die Kinder ruhig zu stellen, hat man, also in einigen Fällen, also ich konnte das jetzt in, bei 3 Fällen von Kindern der Rothenburger Anstalten zeigen, hat man sie psychochirurgisch operiert. Das heißt, man hat im Gehirn ein bestimmtes Areal, da ist man mit einer elektrischen Sonde reingegangen und hat im Prinzip da so Verbindungen, sag ich mal, verödet und dadurch zerstört, Hirngewebe zerstört. Das hatte auch gleichzeitig immer so einen Forschungscharakter und klar, das ist natürlich irreversibel dann, diese Schäden im Gehirn, und es hat letztendlich nichts gebracht, also es hat den Kindern nicht in Anführungsstrichen geholfen. Das erwünschte Verhalten, nämlich diese Beruhigung, ist nicht eingetreten, sondern letztendlich hat sich die Situation verschlimmert und die Kinder haben andere unerwünschte Verhaltensweisen dadurch sogar noch entwickelt. Zum Teil ist dann ein sexualisiertes Verhalten noch eingetreten, dass sie dann zum Beispiel anfingen, massiv zu onanieren oder auch sexuell übergriffig zu werden auf andere Kinder. Und dafür wiederum hat man dann zum Beispiel dann triebhemmende Präparate eingesetzt. Also es war dadurch keine Besserung, also im Sinne der Ärzte oder der Institution, sondern das hat das Problem, sag ich mal, nur verschärft noch.
Also gegen diesen überaus stark ausgeprägten Sexualtrieb hat man hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel massenhaft vorwiegend die Mädchen immer an bestimmten Wochentagen zu den Elektroschocks geführt. Das war eine der hauptsächlichen Diagnosen, warum also Kindern und Jugendlichen Elektroschocks hier verabreicht wurden, neben Schizophrenie. Mhm. Also das, und hier hat man auch, ich weiß nicht, ob du diesen Ausdruck Fluten je gehört hast.
Nee,
hier hat man also festgestellt, dass diese Behandlung mit den Elektroschocks noch ein bisschen weiter ging. Also ich muss das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen weiter ausführen. Also zum einen wurden die Elektroschocks ohne ärztliche Verordnung teilweise ausgeführt. Das heißt, es gab dafür keine ärztliche Anweisung, sondern eben nur die Diagnose entweder Schizophrenie oder aber stark ausgeprägten Sexualtrieb. Dann wurden die Patienten und Patientinnen, also die Kinder oder Jugendlichen, nicht betäubt, beziehungsweise ihnen wurden die Elektroschocks so verabreicht, das führte zu Verbrennungen. Man hat ihnen dann zum Aufbeißen während der Elektroschockbehandlung ein Holzstück oder ein Leder zwischen die Zähne geschoben. Mhm. Und das Fluten, das war eine besonders und spezielle Behandlung. Da hat man in rascher Abfolge Elektroschocks durch die Körper dieser Kinder gejagt. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt, alleine die Vorstellung, also wie gesagt, ich sitze hier wieder und habe Gänsehaut.
Ja.
Es ist unfassbar, was sich menschliche Gehirne ausdenken können.
Mm.
Das ist wirklich fassbar, unfassbar.
Ja.
Ich kann es auch nicht verstehen.
Es geht da letztendlich immer halt darum, unerwünschtes Verhalten zu beeinflussen. Ne? Die Kinder sind unruhig oder sie zeigen unerwünschtes sexuelles Verhalten. Und das muss immer so behandelt werden, dass dass sie möglichst unauffällig werden oder dass das Verhalten in die Einrichtung passt, dass das den Tagesablauf der Einrichtung nicht beeinträchtigt. Und wenn die Kinder ruhig sind und sie auch nicht sexuell auffällig sind, und dann ist es natürlich am einfachsten für die Einrichtung. Und dann kann man die Einrichtung mit möglichst geringen Mitteln finanzieller Art oder personeller Art dort den Tagesablauf ja, bewältigen.
Ja, also du hattest das vorhin schon mal in deiner Einlassung angesprochen, dass davon auszugehen ist, dass also fast bei keinem dieser Kinder, also säuglichen Kindern und Jugendlichen, eine Einwilligung für diese Handlungen der Ärzte vorlagen. Das heißt also, verbliebene Elternteile oder Elternpaare haben oder eben auch Jugendliche selber haben diese Einwilligung für diese Medikamentenversuche oder eben auch für die gehirnchirurgischen Eingriffe nicht gegeben?
Für die hirnchirurgischen Eingriffe gab es schon Einwilligungen der Eltern. Ich habe aber gesehen, dass diese Aufklärung, also man gibt ja so eine Einwilligung erst nach einer Aufklärung durch die Ärzte. Und in diesen Aufklärungen habe ich gesehen, die habe ich da in den Akten der Betroffenen gefunden, habe ich aber gesehen, dass die Nebenwirkungen, die möglichen Schäden deutlich runtergespielt wurden oder es wurden diese Eingriffe verglichen mit einer Blinddarmoperation. Und das entspricht ja nicht den Tatsachen, sondern es wurden gar nicht diese möglichen Folgeschäden erwähnt, eben zum Beispiel, dass so eine sexuelle Aktivität entstehen kann oder dass die Menschen in der Persönlichkeit ja verändert werden und zum Teil deutlich. Und das wurde dort gar nicht erwähnt. Und von daher muss man sich natürlich fragen, inwieweit so eine Einwilligung dann, die ja auf nicht sachgemäßer Unterrichtung gegeben wurde, ob das überhaupt wirksam ist, so eine Einwilligung.
Silvia, kannst du etwas dazu sagen? Du hast ja schon einen großen Teil dazu gesagt. Aber kannst du sagen, ob und welche Folgeschäden die Menschen durch diese Menschenrechtsverletzungen, die ihnen angetan wurden, für ihr gesamtes späteres Leben erlitten haben?
Ja, genau, bei den Neuroleptika-Versuchen und auch Verabreichungen von den Neuroleptika habe ich ja erläutert, dass es da Langzeitschäden gibt oder Langzeitwirkungen, was eben einfach, oder ja, zum Beispiel die Hirnentwicklung betrifft, dass die Hirnentwicklung beeinträchtigt wurde, dass es zu einer Hirnvolumenminderung kommt und diese Einschränkung natürlich das Leben lang anhält. Es können sich Schlaganfälle entwickeln, Herzinfarkte, Diabetes mellitus, posttraumatische Belastungsstörungen und es dadurch auch eben zu einer verminderten Lebenserwartung kommen.
Gut, beziehungsweise nicht gut. Das ist das eine, aber was bedeutet es auch für die geistige Entwicklung eines damals so behandelten Kindes?
Es ist diesen Kindern, den Betroffenen, die Möglichkeit genommen worden, sich es ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ja auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantiert Artikel 2 oder. Aha. Und diese Möglichkeit hatten sie nicht. Sie konnten nicht ihre Persönlichkeit so entwickeln, wie es ihnen unter normalen Umständen gegeben wäre.
Also sprechen wir hier über einen massiven Eigenstandsschaden respektive eines Sozialsituationsschadens, richtig?
Ja, genau.
Okay. Die psychischen Belastungen, denke ich, durch es wurde ja auch teilweise Gewalt eingesetzt, um diesen Kindern die Spritzen oder die Medikamente zu verabreichen. Die sind natürlich auch nicht außer Acht zu lassen.
Genau, dafür gibt es auch Belege, dass die Kinder, oder das berichten sie auch zum Teil selber, dass das gewaltsam verabreicht wurde. Dann berichten einige zum Beispiel, dass ihnen dann die Nase zugehalten wurde und ja, das Präparat verabreicht wurde dann durch den Mund und ja, bis sie dann geschluckt haben. Oder es ist eben per Spritze dann gegeben worden, per Injektion. Und da konnten sie sich dann ja auch nicht gegen wehren.
Ja, also ein ganz beliebtes Präparat von mir ist zum Beispiel IMAP. IMAP wurde ja also als 4 Wochen Depotspritze auf den Markt gebracht. Und IMAP ist also wirklich auch aus meiner Sicht ein ziemliches Teufelszeug.
Ja.
Und wenn man sich vorstellt, dass man also IMAP oder Tranxilium oder wie sie alle heißen, über Jahre verabreicht bekommt, ich glaube, dann kann sich also weder eine Seele noch ein Körper noch ein Gehirn normal entwickeln. Das ist also so meine Einschätzung, ohne Medizinerin zu sein. Aber wie ja alle wissen, ohne dass sie meine persönliche Geschichte kennen, die spielt auch wenig eine Rolle, bin ich ja auch erfahren in diesen Dingen. Und ich weiß, was dieses Zeug anrichten kann.
Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass sich Ärzte, dass sie selber solche Präparate mal an sich ausprobiert haben und über diese Wirkungen berichtet haben. Da muss man berücksichtigen, das sind erwachsene Menschen. Ja. Und bei denen hat das schon so eine Wirkung. Und bei Kindern, ne, wie sie ja schon gesagt haben, entwickelt sich das Gehirn noch und es greift in diese Hirnentwicklung ein und beeinträchtigt diese Entwicklung. Das heißt, das Gehirn kann sich nicht so entwickeln, wie es sich normalerweise entwickeln würde. Und was noch dazu kommt, wenn das Kind über Monate und Jahre ruhig gestellt ist durch die Präparate, ist es ja auch so, das Kind oder das Gehirn braucht, um sich richtig entwickeln zu können, einen Input an Reizen. Also es kommen optische Reize, es kommen akustische Reize. Man nimmt ja ständig was auf aus der Umwelt. Und wenn man aber über Monate und Jahre als Heranwachsender so sediert wird, ist auch diese Aufnahme von Reizen beeinträchtigt. Und auch dadurch kann sich das Gehirn nicht so entwickeln, wie es sich normalerweise entwickeln würde. Und man ist ja nicht aktiv. Die Kinder sind zum Teil in der Schule eingeschlafen. Das heißt, sie haben auch vom Unterricht nicht so viel mitbekommen. Also das hat ganz viele Auswirkungen oder Facetten, wo Beeinträchtigungen gewirkt haben.
Also das mit in der Schule einschlafen, das kenne ich auch noch. Wir haben, also bei diesem ganzen Negativen, was wir jetzt gehört haben, muss ich auch noch mal etwas Positives sagen.
Ja.
Das mich also persönlich wirklich immer wieder mit Stolz erfüllt. Trotz all dieser Schweinereien ist es tatsächlich doch etlichen Menschen gelungen, unter diesen vielen Tausenden,
ja,
sich weiterzuentwickeln.
Ja.
Sich also wirklich weiterzubilden, nachzuholen, aufzuholen, ob nun über die öffentlich zugänglichen Bildungsstätten oder autodidaktisch, die heute also wirklich auch ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben, zumindest äußerlich, innerlich sicherlich noch ihre Kämpfe mit ihren Dämonen führen müssen, aber trotzdem gibt es auch die sogenannten Ausnahmen unter uns.
Ja.
Und ich wünschte mir, ich persönlich wünschte mir, dass von diesen Ausnahmen noch viel mehr aufstehen würden,
ja,
und sagen würden, wir unterstützen diesen Kampf, weil auch wir gehören zu diesen Menschen, die das erlebt haben. Und deswegen nochmal, bevor wir jetzt die nächste Musik ohne Husten von Herrn Hoffmann spielen und bevor wir zur nächsten Frage kommen, nochmal meine Aufforderung an die Betroffenen, die das wirklich leisten können, bitte unterstützt uns. Egal wie oder mit was, versucht euch zu beteiligen. Wir müssen es schaffen, dass diese Menschen oder dass wir einen anderen Stellenwert in der Politik und der Gesellschaft bekommen.
Mhm. Ja, das finde ich ganz toll, dass du das auch nochmal dieses Positive hervorgehoben hast von so vielen Menschen. Das kann ich nur bestätigen. Also ich bewundere auch das bei vielen, dass sie trotz dieser Geschichte, die sie haben, kämpfen und was sie für Lebensgeschichten auch haben, wie kreativ sie geworden sind und um noch aus ihrem Leben trotzdem was zu machen. Das ist faszinierend zum Teil. Mhm.
Das war jetzt ein schöner Schlusssatz für diesen Part. Und jetzt heute Musik ab.